Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir schauen auf die NBA in der letzten Nacht. Russell Westbrook mal wieder mit einem Triple-Double. Aber ansonsten natürlich auch noch einiges passiert. Und das arbeiten wir auf mit unserem Kollegen Felix Amrain. Hallo Felix.
Hallo Malte.
Gucken wir zunächst auf das Spiel der San Antonio Spurs bei den Los Angeles Lakers. Am Ende klarer Sieg für die Spurs. 119 zu 98. Ein Blowout.
Ja, und im Prinzip war das Spiel nach dem ersten Viertel durch. Man muss es so klar sagen. Kawhi Leonard konnte schalten und walten, wie er wollte. 36 zu 20 ging das erste Viertel aus und alleine Kawhi Leonard machte 16 Punkte in den ersten 12 Minuten, traf 6 seiner 7 Würfe und die Lakers bekamen vorgeführt, wie Basketball funktionieren kann im ersten Heimspiel, das ja jetzt unter Magic Johnsons General Manager Karriere stattfand. Insgesamt war es dann einfach tatsächlich so, dass die Los Angeles Lakers den Ball nicht gut genug in den eigenen Reihen halten konnten. Allein in der ersten Halbzeit begingen sie 12 Turnover, was natürlich dann den Spurs auch sehr, sehr leicht machte, immer wieder zum Abschluss zu kommen, den Vorsprung dann im zweiten Viertel sogar noch auf 20 Punkte auszubauen. Pau Gasol, der ja nach langer Verletzung jetzt wieder zurück ist, machte eine gute Partie dann, traf insgesamt für 15 Punkte und insgesamt war es einfach so, dass die San Antonio Spurs sich den Ball munter hin und her passen konnten, bis sie den Wurf hatten, den sie nehmen wollten und dann auch genommen haben, während bei den Lakers eben nicht viel zusammenlief. Sie bekamen es dann zwar im zweiten Viertel, nicht im zweiten Viertel, in der zweiten Halbzeit, also im dritten und vierten Viertel besser in den Griff, begingen dort nur noch 6 Turnover, gerieten allerdings im dritten immer noch weiter ins Hintertreffen, bevor dann im vierten Viertel so ein bisschen zumindest der Schaden noch in Grenzen gehalten werden konnte. Allerdings, war das schon eine klare Machtdemonstration der San Antonio Spurs. LaMarcus Aldridge machte beispielsweise 16 Punkte, 9 Rebounds. Kawhi Leonard hatte ich angesprochen, 25 Punkte. Dazu dann noch Tony Parker mit guter Ballverteilerrolle, die man ja eigentlich aus seinen, ich hätte es fast alte Tage genannt, nicht mehr so kannte, aber ja, das, wofür man ihn eigentlich schätzt, 9 Assists von ihm, kein einziger Turnover, dazu auch noch da 8 Punkte von der Bank, dann eben Pau Gasol mit 15 und ebenfalls noch 7 Rebounds. Insgesamt trafen die San Antonio Spurs 52% aus dem Feld, 47% von der Dreierlinie und was Greg Popovich sicherlich sehr erfreut haben dürfte, war eben, dass aufgrund des großen Vorsprungs viele Spieler sehr, sehr wenige Minuten sahen. Ich hatte es gerade schon erwähnt, Kawhi Leonard 25 Punkte in nur 26 Minuten. Insgesamt damit er dann noch derjenige Spieler, der bei den San Antonio Spurs am meisten spielte, die komplette Starting Five ansonsten mit 23 beziehungsweise 20 Minuten Spielzeit. Also da konnte man sehr, sehr viele Kräfte schonen. Bei den Lakers war es vor allen Dingen Brandon Ingram, der ein Career High auflegte, 22 Punkte, 10 von 15 Würfen traf. Auch D'Angelo Russell mit einer guten Partie, 18 Punkte von ihm und von der Bank kommt Jordan Clarkson mit 19. Ansonsten lief da halt nicht so richtig viel zusammen. Sie zahlten Lehrgeld und ja, wenn sie was Positives mitnehmen wollten, dann, dass eben diese drei jungen Spieler eine ganz gute Nacht erwischten.
Eine gute Nacht hatten auch die Bucks in der letzten Nacht. Sie gewannen knapp mit 100 zu 96 bei den Phoenix Suns und The Greek Freak Giannis Antetokounmpo bei den Bucks mit 28 Punkten der erfolgreichste Werfer. Stark auch die Grizzlies mit 105 zu 98 gegen die Nuggets gewonnen. Mike Conley da der entscheidende Mann mit 31 Punkten und wir kommen zur Utah Jazz, die bei den Washington Wizards zu Gast waren und mit 102 zu 92 sich durchgesetzt haben und Rudy Gobert mit einer starken Leistung unter den Brettern.
Ja, Rudy Gobert, wie eigentlich alle bei den Utah Jazz mit einer sehr, sehr ansprechenden Leistung, hatte am Ende dann zu seinen 15 Punkten 20 Rebounds noch. Also das war schon ein ziemliches Brett. Dazu auch noch 4 Blocks. Also der hat ordentlich aufgeräumt, vor allen Dingen eben unter dem eigenen Korb. 16 Rebounds schnappte er sich am defensiven Ende des Feldes. Musste dann letzten Endes auch gar nicht so viel aus dem Spiel heraus Körbe nehmen, denn er wurde sehr, sehr oft an die Freiwurflinie geschickt, hatte dann 11 von 14 Freiwürfen verwandelt, also 11 von 15 Punkten sind von der Freiwurflinie entstanden. Aber die Hauptscoring-Last, die trugen andere, nämlich allen voran Gordon Hayward. Der traf insgesamt für 30 Punkte, schnappte sich auch noch 9 Rebounds und ja, war dann zusammen mit George Hill der beste Scorer, 21 Punkte hat George Hill dazu noch aufgelegt. Und wir hatten jetzt gerade schon über die Dominanz von Rudy Gobert unter den Brettern gesprochen, aber sie war tatsächlich auch ein Gesamtwerk. Derek Favors noch mit 7, auch English mit 6 Rebounds. Und insgesamt hatten sie dann 52 Rebounds sich geschnappt, die Washington Wizards ihrerseits nur 27. Ja, John Wall machte eine gute Partie bei den Wizards, 23 Punkte von ihm, 11 Assists, allerdings auch 9 Turnover. Bradley Beal wachte erst nach der Pause auf, hatte zur Halbzeit noch keinen einzigen Punkt auf dem Scoreboard, machte dann 22 Punkte in der zweiten Hälfte und konnte so damit ja auch seinen Anteil leisten, dass sie überhaupt noch mal in Schlagweite kamen. 6 Punkte Rückstand hatten sie dann kurz vor dem Ende, nachdem sie ja im dritten Viertel schon mal 24 Punkte hinten lagen. Also sie konnten sich dann wenigstens noch ranarbeiten, konnten den Vorsprung der Utah Jazz im dritten und vierten Viertel wieder ein bisschen eindampfen. Allerdings half das dann alles nichts. Hayward brachte das Spiel letzten Endes ungefährdet nach Hause. Und die Washington Wizards werden sich sicherlich ärgern. Sie haben 14 Würfe mehr genommen als die Utah Jazz und am Ende dann eben doch 10 Punkte weniger. Und das, obwohl die Wurfquote jetzt gar nicht mal so verheerend schlechter war. Aber es war einfach so, dass sie schlicht und ergreifend unter dem Korb keinerlei Chance hatten. Ich hatte es gerade schon angesprochen, dieses Rebound-Verhältnis war natürlich extrem. Dazu gab es dann auch noch 11 Blocks von den Utah Jazz, nur einen bei den Washington Wizards. Und hätten sie sich nicht ein paar mehr Steals geschnappt und vor allen Dingen von den Turnovern der Utah Jazz profitiert, die insgesamt dann 25 an den Tag legten, 15 nur bei den Washington Wizards, wäre die ganze Geschichte am Ende wahrscheinlich auch noch deutlicher ausgegangen. So war es letzten Endes dann eine ärgerliche Niederlage für die Washington Wizards, die nicht unbedingt hätte sein müssen. Die Utah Jazz brachten einfach eine physische Komponente ins Spiel, die den Washington Wizards komplett abging. Das war bei den Wizards ja letzten Endes auch bekannt. Also sie haben das auch nach dem Spiel selbst gemerkt und werden sicherlich versuchen, daran zu arbeiten, denn sie haben ja mit Martin Gortat und mit Otto Porter Jr. durchaus auch Spieler, die eben unter dem Korb arbeiten können, aufräumen können. Auch mit Markieff Morris, jemanden, der da sicherlich gewisse Qualitäten mitbringt. Allerdings erlebten die drei eben allesamt keine unbedingt guten Nächte, Gortat und Porter Jr. mit 8 und 7 Rebounds, allerdings dann auch von den dreien offensiv quasi fast keinen Input. 6 und 7 Punkte hatten die bei nicht unbedingt ansprechenden Wurfquoten von weniger als 33% teilweise. Und so war das dann in Summe einfach auch zu wenig. Bogdan Bogdanovic, der ja während der Trade-Deadline dann geholt wurde aus Brooklyn, von den Brooklyn Nets, machte eine gute Partie, war der Bankspieler, den man sich da erhofft hat zu holen, 15 Punkte von ihm bei 5 von 10 Versuchen, aber in Summe eben zu wenig. John Wall, Bradley Beal alleine reichen da nicht gegen eine Mannschaft der Utah Jazz, die geschlossen sich am Punkten beteiligt und vor allen Dingen geschlossen unter dem Korb arbeitet. Alle 5 Starting 5 Spieler dann mit zweistelliger Punktausbeute und am Ende eben vor allen Dingen mit unglaublicher Dominanz unter dem defensiven Brett.
Dominant auch DeMar DeRozan beim 112 zu 106 der Raptors gegen die Trailblazers. DeMar DeRozan 33 Punkte, bester Werfer seiner Mannschaft. Am Ende auch derjenige, der das Quäntchen dann in Richtung Raptors ausschlagen ließ?
Ja, mit 2 anderen Spielern zusammen. Also es war natürlich wichtig, dass DeMar DeRozan vor allen Dingen die Hauptlast des Scorings übernehmen würde, weil Kyle Lowry jetzt zum zweiten Mal hintereinander fehlte, weil er Probleme am Knöchel hat. Und es ist wohl nichts, was uns richtig viele Sorgen machen sollte, aber man schaut da jetzt von Tag zu Tag, um da halt keinen größeren Schaden anzurichten, auch mit Hinblick auf die Playoffs. Und so, ja klar, war es natürlich an DeRozan, der das ganze Ding irgendwie so ein bisschen nach Hause schaukeln musste. Am Ende 33 Punkte, wie gesagt. Bekam aber allerdings auch Unterstützung, unter anderem eben von Serge Ibaka, den man ja nicht nur fürs Punkten, sondern auch fürs Arbeiten am defensiven Ende des Feldes geholt hat. 18 Punkte dann von ihm, 10 Rebounds hat er sich geschnappt und er erfüllte seine Rolle durchaus gut, denn Ibaka ja war dann zusammen mit ebenfalls einem Neuzugang PJ Tucker, der quasi auf dem Scoreboard oder im Boxscore fast nicht in Erscheinung tritt, aber ja im Spiel dann doch sehr, sehr wichtig. Beide sorgten immer wieder dafür, dass es Stops gab, dass sie defensiv das Ganze in den Griff bekamen und das war auch wichtig, denn sie lagen bereits mit 12 Punkten zwischenzeitlich hinten im zweiten Viertel, konnten das Spiel dann ja bis zur Halbzeit ja ausgleichen und dann sogar in Führung gehen und von da an ja ließen sie sich nicht mehr so richtig aufhalten. Sie spielten schnell einen 6-Punkte-Vorsprung raus. Die Portland Trail Blazers kamen nochmal zurück, konnten nochmal eine 2-Punkte-Führung zwischenzeitlich herausarbeiten. Allerdings konnten dann eben ja letzten Endes die Defense der Toronto Raptors die Portland Trail Blazers immer besser in den Griff bekommen und ja dann fingen sie an, gut zu spielen und sie wussten dann letzten Endes auch, wenn wir hinten die Stops bekommen, dann dürfen wir vorne auch so ein bisschen, wie wir wollen und das war letzten Endes ja dann auch erfolgreich. Insgesamt dann auch noch Jonas Valanciunas mit 15 Punkte, Corey Joseph, der für eben Kyle Lowry startete, 14 Punkte und DeLon Wright 11 Punkte von der Bank, also auch hier die Scoring-Last und abgesehen von DeMar DeRozan auf viele Schultern verteilt. Bei den Trailblazers war es natürlich einmal mehr Damian Lillard, der versuchte, das Spiel seiner Mannschaft zu dominieren. 28 Punkte hatte er dann am Ende, 8 Assists, 4 Turnover. Von CJ McCollum, seinem Backcourt-Partner, kam relativ wenig, 17 Punkte nur von ihm, traf lediglich 6 Würfe bei 19 Versuchen. Anders als Mo Harkless, der hatte 18 Punkte, 7 von 9 Versuchen getroffen, also an dem lag sicherlich nicht. Und Al-Farouq Aminu mit 13 Punkten von der Bank kommt, aber ja, da wird schon klar, es fehlte da vielleicht so ein bisschen die Ausgeglichenheit und vor allen Dingen fehlten dann eben ja zwei so gute Verteidiger, wie sie die Raptors haben, in Ibaka und in Tucker. Und ja, die Raptors jetzt schielen wieder so ein bisschen nach oben, gewinnen das dritte Spiel hintereinander und sie wollen sicherlich nach den ja Verpflichtungen, die sie getan haben, eben auch ja höheres Fern angreifen.
Und dann schauen wir auf die Celtics, die bei den Pistons zu Gast waren, 104-98 gewonnen haben und Isaiah Thomas mit 33 Punkten der erfolgreichste Werfer auf Seiten von Boston. Die Pelicans zu Gast bei der Oklahoma City Thunder, ich hatte es eingangs ja schon erwähnt, Russell Westbrook wieder mit einem Triple-Double, es war mittlerweile Nummer 29 in dieser Saison, er kommt den Rekorden weiterhin immer näher und er war auch letzte Nacht wieder der entscheidende Mann und stellte damit auf Seiten der Pelicans Anthony Davis auch in den Schatten.
Ja, insgesamt muss man allerdings sagen, hat Russell Westbrook lange Zeit eine eher enttäuschende Nacht erlebt. Also das ist kein großes Geheimnis. Allerdings machte er dann ein richtig, richtig starkes viertes Viertel. Insgesamt dann 21 Punkte von ihm. So viel hat er noch nie im vierten Viertel produziert. Er traf dann 7 von 10 Würfen, nachdem er vorher in 3 Vierteln nur 7 von 19 getroffen hat. Und ja, letzten Endes war er derjenige, der das ganze Ding dann nach Hause brachte. 2:38 vor Ende des Spiels, da stieg er hoch zum Dunk und dann kam DeMarcus Cousins angeflogen und ja, wollte ihn blocken, war allerdings zu spät, bekam dann das Foul gegen sich und flog vom Feld, 6. Foul in diesem Spiel dann und es ja reihte sich so ein bisschen ein in den Abend von Boogie Cousins, der sicherlich nicht so verlaufen war, wie er sich das vorgestellt hatte. Russell Westbrook machte dann auch noch den Freiwurf, du hast es angesprochen, am Ende dann das ja Triple-Double, einmal mehr, Nummer 66 seiner Karriere, 41 Punkte, 11 Rebounds, 11 Assists, allerdings auch 9 Turnover, also nur ganz knapp am Quadruple-Double der unrühmlichen Art vorbeigeschrammt. Er bekam Unterstützung von Steven Adams einmal mehr, 13 Punkte, 10 Rebounds, also das Double-Double von Adams und Enes Kanter, der ja mittlerweile wieder genesen ist, nachdem er sich ja mal in einer reichlich dummen Aktion ja den Unterarm da verletzt hatte. War auch ebenfalls mit von der Partie, machte 20 Punkte, 9 Rebounds, also knapp am Double-Double vorbei. Und bei den Pelicans, du hattest es schon angesprochen, Anthony Davis, derjenige, der viel, viel Dominanz, besonders schon im ersten Viertel ausstrahlte, 38 Punkte am Ende von ihm, 7 Rebounds. Und ja, das war auch nötig, denn Boogie Cousins tat seinem neuen Kollegen da nicht unbedingt einen Gefallen, oder seiner gesamten Mannschaft eigentlich, denn er ja faulte sich im Prinzip schon relativ früh erstmal aus dem Spiel. Er bekam innerhalb der, ich glaube, ersten 90 Sekunden oder sowas, bekam er ein technisches Foul und 2 persönliche Fouls, also noch 2 weitere Fouls angehängt und musste deswegen erstmal auf die Bank. Daraufhin war dann eben Anthony Davis gefordert, machte ein sehr, sehr gutes erstes Viertel, 24 Punkte von ihm, allein eben in den ersten 12 Minuten. Cousins kam dann zurück im zweiten Viertel, machte dort dann 14 Punkte, hatte allerdings halt immer wieder Foulprobleme, am Ende dennoch immerhin 31 Punkte, 10 Rebounds von ihm. Und ja, die beiden versuchen, sich aneinander zu gewöhnen, und es gibt noch einen Spieler bei den Pelicans, der sich scheinbar noch richtig an die beiden gewöhnen muss, und das ist Jrue Holiday. Der spielt aktuell noch keinerlei Rolle in diesem ja Dreigestirn, das sie da bilden sollen, hatte am Ende 6 Punkte, traf lediglich 3 seiner 9 Würfe, 8 Assists verteilt, allerdings auch 5 Turnover produziert, und das war ja einfach nicht das, was die New Orleans Pelicans brauchen, denn Boogie Cousins und Anthony Davis werden alleine nicht reichen. Und im nächsten Spiel wird erstmal wieder Anthony Davis alleine reichen müssen, denn Cousins beging das 18. technische Foul dieser Saison. Und wenn das nicht irgendwie auf mysteriöse Weise noch von der NBA zurückgenommen wird, dann wird er ein Spiel aussetzen müssen. Das ist was, das muss er unbedingt in den Griff bekommen, denn es sind noch ein paar Spiele zu spielen und jedes weitere technische Foul wird ihm ein Spielsperre einbringen.
Also da muss er dann gewaltig aufpassen. Schauen wir mal in die nächsten Wochen drauf, wie das denn dort weitergeht, ob er sich dann noch als nächste technische Foul leistet. Die Clippers schlagen die Hornets mit 124 zu 121 nach der Overtime. Blake Griffin mit 43 Punkten und 10 Rebounds, der erfolgreichste Mann auf dem Platz. Soweit die NBA für heute. Natürlich mehr morgen dann bei uns in der Sportshow hier auf meinsportradio.de. 9 bis 11, 14 bis 16 Uhr unsere Sendezeiten. Und ich sage vielen Dank an Felix am Rhein.
Wild Thing, die Rugby Europe Championship. Live auf meinsportradio.de. Deutschland gegen Belgien. Am 4. März ab 16.10 Uhr live aus Offenbach.
Du willst noch Tickets gewinnen? Dann nimm noch schnell an unserem Gewinnspiel teil und sichere dir 2 Tickets.
Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.